mit dem Gebet, was ich letzten Sonntag am Ende der Predigt empfohlen habe. Das ist ein gefährliches Gebet, hatte ich gesagt. Jesus, gebrauche mich zu deiner Ehre und wirke mit der Kraft deines Geistes durch mich. Hat bei euch Jesus dieses Gebet erhört in der letzten Woche? Bei mir hat er es gleich nach dem Gottesdienst erhört, aber ich habe es zu spät gemerkt. Ich glaube, das müssen wir lernen, dass wir sensibel werden für diese Gelegenheit, wo Gott uns gebrauchen möchte. Es braucht gewisse Übung, um das zu spüren, wenn ein Eindruck da ist, dass man sagt, ja, jetzt will er mich gebrauchen. Dass wir die Eindrücke richtig deuten und eine Gelegenheit dann auch nutzen. Gestern hatte ich es erlebt, dass ich dann wirklich zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ich wurde noch belohnt mit dem leckeren Essen bei einer syrischen Familie. So kann das gehen. Manchmal braucht es aber auch Mut, sich auch wirklich dann gebrauchen zu lassen. Dann spürt man, denkt man, ja, jetzt will Gott mich gebrauchen, aber habe ich auch den Mut, mich auch wirklich darauf einzulassen? Aber eines ist auf jeden Fall sicher. Wenn wir beten, Jesus, gebrauche mich zu deiner Ehre, wirke durch deinen Geist, er wird uns gebrauchen. Denn, und das ist das Thema der Predigt heute, Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. Darum soll es heute gehen. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus dem zweiten Buch Mose im dritten Kapitel. Und diese Geschichte beginnt mit einem ganz schlichten, aber tragischen Satz. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. In dieser Aussage steckt eine ungeheure Dramatik und Tragik. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Eigentlich sollte Mose vor seinem Volk hergehen, durch die Wüste in das verheißene Land führen. Dazu hatte Gott ihn auserwählt. Das war seine Berufung. Und was tat Mose? Er hütete die Herde seines Schwiegervaters. Also anstatt vor seinem Volk herzugehen, läuft er hinter Schafen her. Und es waren nicht mal seine eigenen. Mose hütete Schafe und das schon seit 40 Jahren. Das ist Treue. Treue im Kleinen. Aber das war nicht seine Berufung. Mose war Schwiegersohn, er war Ehemann, Vater von zwei Söhnen und Schafhirte. Jetzt kann man sagen, na, das ist doch was. Damit kann man doch ein zufriedenes und erfülltes Leben führen. Aber das war nicht sein Leben. Als sein erster Sohn geboren wurde, gab er ihm den Namen Gershom. Gershom, das ist eine Andeutung an ein hebräisches Wort Ger, und Ger heißt fremd. Denn er sagte, ich bin ein Fremder im fremden Land geworden. Das heißt, Mose spürte ganz genau, ich bin hier fremd. Ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Das war nicht sein Platz. Er fühlte sich fremd am falschen Ort. Sein Platz war nicht Midian. Sein Platz war nicht Schwiegersohn von Jitro zu sein. Sein Platz war nicht Jitros Schafe zu hüten. Sein Platz war an der Spitze seines Volkes, auf dem Weg durch die Wüste in das verheißene Land. Aber das Volk litt nach wie vor unter der Sklaverei der Ägypter und Mose lebte nicht das, was er eigentlich leben sollte. Was für eine Tragik. Was für eine Tragik, wenn man nicht das lebt, was man eigentlich leben sollte, was Gott eigentlich für einen gedacht hat. Dann fühlt man sich fremd, irgendwie nicht am richtigen Ort, irgendwie nicht richtig im Leben. Was für eine Verschwendung von Potenzial. Mose war exzellent ausgebildet für die Aufgabe als Führer seines Volkes. Und er nutzte dieses Potenzial zum Führen von Schafen. Wie ist das, wenn man unter seinem Potenzial, unter seinen Möglichkeiten lebt? Lebst du das, was Gott in dich hineingelegt hat? Lebst du das, was Gott für dich gedacht hat? Lebst du das Potenzial aus, was Gott in dich hineingelegt hat? Kann Gott dich damit gebrauchen? Deine Gaben, dein Potenzial? Oder verbrauchst du es wie Mose zum Schafehüten? Lebst du deine Berufung? Und mit Berufung meine ich jetzt nicht, dass man seinen Beruf aufgibt und hauptamtlich in der Gemeinde mitarbeitet, Pastor wird oder vielleicht noch Missionar und nach Afrika geht. Das denken viele. Ja, das ist Berufung. Lebst du deine Berufung im Alltag, was Gott ganz speziell für dich gedacht hat? Gott hat mehr vor mit dir, steht hier drauf, passend zu unserem Predigtext. Danke, das passt heute auch sehr gut. Ja. Lebst du das, was Gott mit dir tun möchte? Wenn du betest, Herr, gebrauche mich, dann ist das der Anfang. Dann kann Gott das tun. Moses Berufung war, das Volk Gottes aus der Sklaverei herauszuführen in das verheißene Land. In Apostelgeschichte 7 erzählt Stephanus diese Geschichte. Und es ist interessant, nochmal diese Geschichte auch aus neutestamentlicher Perspektive zu lesen. Und da heißt es, Mose wusste, dass Gott ihn gebrauchen wollte, um sein Volk zu retten. Es war ja ein Wunder, dass Mose überhaupt noch lebte. Eigentlich sollten alle männlichen Nachkommen der Israeliten in den Nil geworfen werden. Und seine Mutter war klug, sie hat ihren Sohn auch in den Nil geworfen, allerdings in einer wasserfesten Box. Zufällig kam dann die Tochter des Pharao vorbei und hat das schreiende Baby im Schilf entdeckt und ließ es aus dem Fluss ziehen und sie nahm es als ihren eigenen Sohn auf. Und dann heißt es, Mose wurde in allem Wissen der Ägypter unterrichtet und wuchs zu einem wortgewandten, tatkräftigen Mann heran. Mose stand also am Beginn einer glänzenden Karriere, bestens ausgebildet, vorbereitet auf eine große Aufgabe und im Herzen drin der Auftrag Gottes, das Bewusstsein, Gott hat mich gesandt, Gott hat etwas Großes mit mir vor. Jetzt kann es losgehen. Herr, gebrauche mich. Vielleicht hat er so gebetet. Wir wissen es nicht, aber in nur wenigen Stunden hat er einen tragischen Fehler gemacht. Und dieser tragische Fehler zerstörte seine kühnsten Hoffnungen und Träume und vor allem, er machte ihn für die nächsten 40 Jahre nutzlos für Gott und für die Menschen. Apostelgeschichte 7 heißt es, als er 40 Jahre alt war, beschloss er eines Tages, seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel aufzusuchen. Unterwegs sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Mose kam ihm zur Hilfe, rächte ihn und erschlug den Ägypter. Er nahm an, seine Landsleute würden nun erkennen, dass Gott ihn beauftragt hatte, um sie zu retten. Aber das taten sie nicht. Am nächsten Tag besuchte er sie wieder und sah zwei Israeliten miteinander kämpfen. Er versuchte, Frieden zwischen ihnen zu stiften. Männer, sagte er, ihr seid doch Brüder, warum schadet ihr einander? Doch der Mann, der im Unrecht war, stieß Mose beiseite. Wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? Fragte er. Willst du mich vielleicht auch umbringen, so wie den Ägypter gestern? Als Mose das hörte, floh er aus Ägypten und lebte als Fremder im Land Midian, wo auch seine beiden Söhne geboren wurden. Und dort lebte er nun seit 40 Jahren und arbeitete auf der Farm seines Schwiegervaters. Mose war inzwischen 80 Jahre alt geworden. Aber die Geschichte ging weiter. Gott war mit Mose noch lange nicht am Ende. Vielleicht hatte Mose mit seinem Leben abgeschlossen, das war's jetzt. Vielleicht blickte er manchmal wehmütig zurück und dachte, was für eine vertane Chance. Vielleicht malte er sich im Gedanken aus, wenn er stundenlang in der Einsamkeit hinter seinen Schafen herging, wie das gewesen wäre, wenn er vor seinem Volk hergegangen wäre, durch die Wüste hindurch in das verheißene Land, Anführer des Volkes zu sein. Vielleicht kam ein bisschen Wehmut auf. Ach Mensch, was hätte Gott aus meinem Leben machen können? Aber mit 80 Jahren war das Leben abgeschlossen. Aber für Gott war dieses Leben noch nicht gelebt. Und das gilt auch heute so. Dein Leben ist noch nicht fertig gelebt, egal wie alt du bist. Gott kann uns immer noch gebrauchen, egal wie alt du bist, egal welche Geschichte hinter dir liegt, egal welche Fehler du in deinem Leben gemacht hast, egal welche Fehlentscheidungen du gemacht hast. Gott kann dich trotzdem immer noch gebrauchen für sein Werk. Gott war mit Mose noch lange nicht am Ende. Eines Tages, heißt es, trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Berg Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus dem Dornenbusch schlug. Gott begegnet Mose plötzlich mitten auf der Arbeit. Das finde ich auch faszinierend. Nicht im Tempel des Schwiegervaters, nicht in der stillen Zeit am Morgen, nicht im Gebet, am Abend. Gott begegnet ihm mitten auf der Arbeit. In einem Dornenbusch. Warum ausgerechnet in einem Dornenbusch? Wir lesen das so selbstverständlich, als denken wir, naja, Gott erscheint halt immer in Dornenbüschen. Aber das ist nicht so, dass Gott eigentlich immer in Dornenbüschen erscheint. Nur dieses eine Mal offenbart sich Gott in einem Dornenbusch. Gott hätte es ja auch anders machen können, aus einer Wolkensäule oder aus einer Feuersäule. Das waren so die üblichen Erscheinungsformen damals in der Wüste. Gott hätte mit lauter Stimme vom Berg Gottes reden können. Auch so hat er sich an diesem Berg offenbart. Durch drei Männer wie bei Abraham, die plötzlich da in der Landschaft stehen oder einfach mit einer Stimme aus dem Nichts. Aber nein, Gott nimmt einen Dornenbusch. Und das hat eine Bedeutung. Warum gerade in einem brennenden Dornenbusch? Mose war fasziniert von diesem Schauspiel, was er da erlebte. Vor allem faszinierte ihn eine Sache. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Und da steckt eine Botschaft drin. Der Busch brannte also lichterloh, aber er verbrannte nicht. Und damit wollte ihm Gott was zeigen. Mose brannte auch einmal, vor 40 Jahren, da hat er gebrannt. Er brannte für Gott und für sein Volk. Er wollte was tun für Gott und seine Landsleute. Er wusste, dass Gott ihn für die Befreiung seines Volkes auserwählt und berufen hatte. Und voller Leidenschaft und Tatendrang ging er los. Mose brannte für Gott und für seinen Auftrag. Aber, und das ist die Tragik, innerhalb von 24 Stunden war er ausgebrannt. Was übrig blieb, war ein Häufchen Asche. Ein Leben voller Ehrgeiz und Leidenschaft für Gott, ausgebrannt in 24 Stunden. Vielleicht kennst du das auch. Bist gestartet mit einem heiligen Eifer für Gott, mit einer Leidenschaft. Du hast für Gott gebrannt. Hattest Leidenschaft und Liebe für Gott, für die Gemeinde, für die Menschen in deinem Umfeld, für die Mission. Vielleicht hattest du Träume, was Gott aus deinem Leben machen kann. Aber irgendwann, durch irgendwas, ist diese Leidenschaft ausgebrannt, abgebrannt. Der Eifer für Gott ist weg. Da brennt nichts mehr. Letzte Woche hörten wir diese Worte von Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wo diese Zeugen sind und wer das ist, schaut in den Spiegel, da seht ihr die Zeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich stelle mir vor, wie Zeugen Jesu brennen. Und wer für Jesus brennt, der muss nichts tun. Wer für Jesus brennt, der zieht Menschen an. Der wird automatisch Zeuge sein. Wer für Jesus brennt, der wird Menschen anstecken. Seine Geschwister in der Gemeinde. Menschen draußen, die sagen, ich will das auch, was du hast. Diesen Glauben, diese Erfahrung mit Gott. Wenn das Feuer des Geistes in uns brennt, dann werden wir Zeugen sein, dann werden wir leuchten. Und das ist halt die Frage, brennen wir für Jesus? Oder sind wir ernüchtert, ausgebrannt und abgebrannt? Bei Mose in der Wüste brannte da so ein alter Dornenbusch, ein ganz gewöhnlicher, dürrer Busch, und der verbrannte nicht. Was war das Geheimnis von diesem Busch? Warum konnte dieser Busch brennen, ohne abzubrennen? Mose wurde von einer Leidenschaft getrieben für sein Volk. Leidenschaft, das ist gut. Aber Leidenschaft alleine brennt schnell aus. Mose ging zu seinen Landsleuten, heißt es, er sah, wie sie hart arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Die Leidenschaft, als er das gesehen hat, muss die Leidenschaft und seine Berufung in ihnen gekocht haben. Und dann heißt es, Mose schaute sich nach allen Seiten um und vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war. Und dann erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose schaute sich nach allen Seiten um, nur nach oben hat er nicht geschaut. Mose hatte ein starkes Empfinden für die Menschen. Er fühlte mit diesen Menschen, mit seinen Brüdern und Schwestern, die so unterdrückt wurden. Ein starkes Empfinden für das, was da geschah, dieses Unrecht. Aber er hatte kein Empfinden für die Gegenwart Gottes. Mose spürte, was die Menschen brauchen. Aber er hatte kein Empfinden für das, was Gott will. Was leitet uns? Was leitet dich? Lassen wir uns von den Empfindungen der Menschen leiten? Oder spüren wir, was Gott in einer Situation möchte? Achten wir darauf, wie das, was wir tun, bei den Menschen ankommt? Das ist sehr gefährlich. Dass wir denken, wie wirkt das auf andere Menschen? Wie wirke ich auf andere Menschen? Leidet mich das? Oder lasse ich mich vom Willen Gottes leiden? Lassen wir uns von der Zustimmung der Menschen leiden. Wenn die Menschen sagen, ja, so ist es toll, dann mache ich weiter so. Das muss nicht immer richtig sein. Mose dachte, die würden ihn als Befreier erkennen und anerkennen, als Held feiern. Mose ging es um die Reaktion der Menschen, aber nicht um den Willen Gottes. Von wem und von was lässt du dich leiden? Von der Zustimmung der Menschen oder von der Zustimmung Gottes? Mose ließ sich von der Not bestimmen. Es ist gut, wenn uns Nöte berühren, wenn wir nicht abstumpfen, wenn wir sensibel durch die Welt gehen und Not der Menschen sehen um uns herum oder vielleicht auch woanders. Nöte, mit denen wir konfrontiert werden. Aber die Nöte dürfen uns nicht bestimmen. Gott muss uns bestimmen, nicht die Not. Wenn wir uns von der Not leiden lassen, dann kann uns die beste Absicht doch falsch leiten. Nicht die Not darf uns bestimmen. Auch nicht Menschen, die uns auf Nöte hinweisen. Das ist ja sehr gefährlich, wenn jemand sagt, schau mal, da ist eine Not, das musst du, da musst du machen, da musst du eingreifen. Da war mal eine Not in einer Gemeinde. Die Gemeinde fand keinen Leiter für ihre Gemeindearbeit. Schließlich hat sich dann doch einer dieser Not angenommen und hat gesagt, dann mache ich es halt. Alle waren froh, er war treu und so leitete er jahrelang diese Gemeinde. Aber ohne jemals von Gott den Auftrag dafür bekommen zu haben. Und die Tragik ohne die nötigen Gaben dazu. Gott hat diesen treuen, hingebungsvollen Dienst bestimmt gesegnet. Aber das war nicht das, was Gott für diesen Mann gedacht hatte und auch nicht für die Gemeinde. Mose reagierte aus der Not heraus mit den besten Absichten. Aber er hatte nicht den Auftrag Gottes dazu. Und daher brannte er aus. Mose hat die Ärmel hochgekrempelt. Mit seiner ganzen Kraft erschlug er diesen Ägypter, schleifte ihn weg, vergrub ihn im Sand. Aber dieser starke Einsatz verpuffte. Es kommt nicht darauf an, dass wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken. 40 Jahre später zeigte Gott, wie man Ägypter vergräbt. Es ist ein bisschen makaber, dieser Vergleich. Da hat Gott in einem Augenblick tausende Ägypter vergraben. Und hat gesagt, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Hier hat Mose gemeint, er muss kämpfen für Gott. Das zeigt die Dimension, was passiert, wenn Gott anpackt oder wenn wir anpacken. Gott nicht mal einen richtig begraben. Man hat es gemerkt. Und jetzt sah Mose in dieses Feuer an dem Busch und der Busch loderte und brannte. Und er fragte sich, das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Das finde ich gut, dass wir uns dieses Phänomen näher anschauen. Woran liegt das, dass dieser Busch brennt und nicht verbrennt? Und vielleicht beobachtest du Menschen, die brennen. Vielleicht eine bekannte christliche Persönlichkeit, wo du denkst, boah, der brennt. Was steckt dahinter? Oder vielleicht auch jemand aus der Gemeinde, wo du sagst, das ist ein Mensch, der brennt wirklich für Jesus. Finde ich gut, schau genau hin. Vor allem aber mach nicht einfach nach, was dieser Mensch macht, sondern schau dahinter, was ist die Ursache dafür, dass dieser Mensch brennt. Warum brennt dieser Mensch? Also achte nicht auf das Verhalten und kopiere das einfach, das geht nicht, sondern frage nach, warum brennt dieser Mensch? Und als Mose näher tritt, entdeckt er das Geheimnis. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl ihm Gott, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Heiliger Boden mitten in der Wüste. Ein heiliger Busch. Das ist das Geheimnis, warum dieser Busch brannte und nicht ausbrannte. Und diese Geschichte zeigt uns sehr schön, was eigentlich heilig bedeutet. Da ist ein ganz gewöhnlicher, staubiger Wüstenboden. Trocken, steinig. Was macht diesen Boden heilig? Gott sagt, das ist heiliger Boden. Was macht diesen Wüstenboden heilig? Gott hat ihn beschlagnahmt. Darum war er heilig. Es war nicht so, dass es ein besonders guter, fruchtbarer Boden gewesen wäre. Im Gegenteil, es war ein absolut karger Boden. Ein trockener, wertloser Boden reichte gerade so, dass da so ein Dornenbusch wachsen kann. Dornen. Dornen stehen in der Bibel für absolut wertlos. Dornen und Disteln sind die Früchte der Arbeit, sind Fluch, sagt Gott. Dornen haben keinen Wert. Im Gegenteil, sie richten auch Schaden an, wenn man ihnen so nahe kommt. Aber weil Gott dieses kleine Stückchen Boden und diesen Dornenbusch darauf beschlagnahmt hatte, deshalb war der heilig. Wenn Gott etwas in Besitz nimmt, dann wird es heilig. Und warum verbrannte dieser Busch nicht? Weil Gott im Busch war. Nicht der Busch hat gebrannt, sondern Gott hat gebrannt. Und das ist das Geheimnis. Der Busch brannte gar nicht. Es brannte Gott im Busch. Es lag auch nicht am Busch. Gott hätte sich jeden beliebigen Busch hier nehmen können. Gott kann wirklich jeden alten Busch gebrauchen. Und das war die Lektion für Mose. Deshalb offenbarte er sich ihm in einem Dornenbusch. Mose brannte vor 40 Jahren brannte Mose. Und 24 Stunden war er ausgebrannt, weil Gott nicht in ihm war. Und hier brannte ein alter Dornenbusch und der brannte, brannte und brannte, weil Gott im Busch drin war. Gott hatte diesen Busch für sich beschlagnahmt und daher war dieser Busch heilig. Und das ist das Geheimnis von brennenden Christen. Sie haben sich von Gott beschlagnahmen lassen. Deshalb sind sie heilig. Sie haben ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. Sie haben sich ihm ganz zur Verfügung gestellt. Ian Thomas, Gründer der Fackelträger, hat dazu ein kleines Buch geschrieben, was mich immer wieder fasziniert. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Ein uraltes Buch aus den 60er Jahren, aber hat ganz tiefe Wahrheiten. Und da ein Kapitel heißt auch, Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. Und in diesem Kapitel macht er eine grundlegende Aussage über unser Sein als Christ. Und er sagt dazu, nicht die Ausbildung, sondern die Ausrichtung. Nicht die Fähigkeit, sondern die Verfügbarkeit sind Eigenschaften, die tauglich machen für Gott. Nicht die Ausbildung, sondern die Ausrichtung. Nicht die Fähigkeit, sondern die Verfügbarkeit sind Eigenschaften, die tauglich machen für Gott. Mose hatte eine exzellente Ausbildung, aber er hat sich nicht auf Gott ausgerichtet. Mose war wortgewandt und kräftig, tatkräftig, aber er stellte sich Gott nicht zur Verfügung und handelte eigenmächtig. Das war das Problem. Die Ausrichtung auf Gott, die Verfügbarkeit, das sind Eigenschaften, die tauglich machen für Gott. Mehr braucht es nicht. Gott braucht nicht unsere Fähigkeiten. Gott braucht nicht unsere Kraft. Der Busch war nicht besonders stark. Es war ein ganz normaler Busch. Gott braucht auch nicht unsere Frömmigkeit. Wir müssen also auch nicht einen gewissen Frömmigkeitsgrad erstmal erreichen, damit uns Gott dann endlich gebrauchen kann. Der Busch war nicht fromm. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Wir müssen auch nicht erst bestimmte Sünden ablegen oder eine gewisse geistliche Reife erreichen, damit Gott uns gebrauchen kann. Gott braucht auch nicht unser Bibelwissen oder unsere Erkenntnis. Das ist gut, wenn wir das haben. Wir müssen nicht erst tief in die Schriften eindringen, um endlich dann brauchbar zu sein für Gott. Der Busch hatte keine besonderen Öle, die ihn irgendwie brennbarer machten als sonst. Nein, es war ein ganz wertloser, normaler Busch. Er brannte, weil Gott ihn beschlagnahmt hatte und weil Gott im Busch war. Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. Und das heißt für uns, gib dich ihm hin. So wie du bist, mit deinen dürren Zweigen, mit deinen Stacheln. Gib dich ihm hin, so wie du bist und stell dich ihm zur Verfügung. Richte dich auf ihn aus, nicht auf die Nöte der Menschen, sondern auf ihn. Nicht auf die Meinungen der Menschen, was Menschen gut finden oder richtig halten. Richte dich nach seinem Willen aus. Jesus hat einmal über sich selber gesagt in Johannes 5, da haben die Leute gefragt, woher hast du das eigentlich, diese Macht, was du alles machen kannst, woher kannst du das? Und dann sagt Jesus in Johannes 5, der Sohn kann nichts, er selber kann nichts, sagt er. Der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, nur das, was er den Vater tun sieht, die Ausrichtung. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Und das ist das Modell für uns, als nämlich Jesus dann den Stab an seine Jünger übergibt, sagt er fast ähnlich, dass er sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich auch getan habe. Ja, noch größere, weil ich zum Vater gehe. Und in Klammer muss man dazu sagen, und dann durch meinen Geist in euch bin. Das kommt dann einige Verse später. Weil Jesus in uns ist, werden wir die Dinge tun, die auch er getan hat. Sogar noch größere, sagt Jesus. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Und ich werde eure Bitten erfüllen. Weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, was ihr wollt in meinem Namen, ich werde es tun. Es kommt nicht auf unseren Glauben an. Es reicht, wenn wir einen Senfkorn haben, sagt Jesus. Wenn du einen Senfkorn-Glaube hast, reicht's. Mehr brauchst du gar nicht. Es kommt nicht auf unseren Glauben an, auf unsere Glaubensstärke, sondern darauf, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Denn Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. Und macht das zu eurem Gebet, jeden Tag. Herr, gebrauche mich zu deiner Ehre. Wirke durch die Kraft deines Geistes durch mich hindurch. Amen.